Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie einmal mehr aus den herrlichen Schweizer Bergen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 31. Juli 2025. Heute erscheint, wie jedes Jahr, die große, ja, ich darf sagen, die spektakuläre Sommer-Doppelausgabe zum Schweizerischen Nationalfeiertag, dem 1. August. Noch mehr Vielfalt, noch mehr thematische Bandbreite. Wir kosten die unglaublich faszinierenden Facetten des Lebens der Schweiz in allen Möglichkeiten aus. Das zumindest ist das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Die Weltwoche kann ja ohnehin als publizistische Hymne auf das Leben verstanden werden. Und jedes Abo ist auch im Speziellen eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Jedes Abo der Weltwoche ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Und es ist ja unglaublich, dass man heute in Europa, in der Schweiz, die Meinungsvielfalt wieder verteidigen muss gegen die Meinungseinfalt. Denn der Mensch, und das ist eine Facette, ein Aspekt unserer Natur, unseres Charakters, der uns da nicht so gefällt, aber der Mensch neigt eben zur Herdenmentalität, zum Konformismus, aus Bequemlichkeit zieht man es vor, lieber keine andere Meinung zu äußern. Alle bejubeln zwar die Meinungsvielfalt, die andere Sicht, aber wenn es dann darum geht, ernsthaft sie mal zu vertreten in einer brenzligen Situation, Sie kennen das natürlich, wenn dann plötzlich die zuvor freundlichen Gesichter am Tisch, wenn sich die verfinstern, wenn die Augen sich verengen zu messerscharfen Schlitzen, zu Schießscharten, ja, dann spüren sie die Vereisung der Atmosphäre und wie man eben einem zu verstehen geben will, dass seine andere Meinung jetzt überhaupt nicht erwünscht ist. Das ist aber der Moment, das ist die Glanzstunde des Journalismus, denn wir sind immer wieder gerufen, den Gottesdienst zu stören und heute haben wir entschieden zu viel Gottesdienst in der Publizistik, in der Politik und zwar insbesondere bei einer der wichtigsten Fragen, nämlich bei der Frage um Krieg und Frieden. Es ist ja unglaublich, wie sich die Medien in einen Kriegszustand, in einen Aggregatzustand der allgemeinen Kriegsbetroffenheit, der Kriegsbesoffenheit hinein halluziniert haben. Und man kann sich eben auch in einen Weltkrieg hinein halluzinieren. Das ist ein Gedanke, ein Aspekt, den ich da in der schweizerischen Ausgabe vor ein paar Minuten ins Zentrum gestellt habe, aufgrund eines Leitartikels, den ich in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen habe, der mich ziemlich irritierte heute an diesem sonnigen Donnerstagmorgen. Ich möchte das auch im internationalen Zusammenhang jetzt dieser Sendung in Erinnerung rufen. Putin hat uns längst den Krieg erklärt, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Putin hat uns längst den Krieg erklärt. So ein kompletter hirnverbrannter Unsinn. Man nimmt die Worte gar nicht mehr ernst, man nimmt die Wirklichkeit nicht mehr ernst. Die Russen haben der Schweiz nicht den Krieg erklärt. Die Russen haben übrigens auch Deutschland den Krieg nicht erklärt. Auch Österreich nicht, Frankreich auch nicht. Die Russen führen Krieg in der Ukraine, den sie ganz anders interpretieren als ihre Gegner im Westen. Und anstatt, dass man sich nun hinsetzt und versucht, diese Differenzen beizulegen, einen Kompromiss zu finden und vor allem eine Beendigung des Krieges anzustreben, diesen Krieg einzuhegen, anstatt ihn zu eskalieren, schütten da die Medien, schüttet die Politik, gerade bei uns, immer mehr Öl ins Feuer. Und man vernimmt kaum Widerspruch. Und das ist das Unheimliche, dass hier also tatsächlich so eine geistige Mobilmachung, eben eine Kriegsversessenheit, eine Kriegsobsession geschürt, beschwört, beschworen wird, die eben tatsächlich am Ende dazu führen kann, dass man in einen Krieg hineinstolpert, dass man in einen Krieg hineintaumelt, den man sich selber eingeredet hat. Und Worte können zu Waffen werden und diese allgemeine Stimmung, die wir da sehen, verbunden mit den Aufrüstungsorgien jetzt auch schuldenbasiert in der Europäischen Union. Das sind auch kriegsverschärfende Faktoren und man scheint sich der Gefahr hier viel zu wenig bewusst zu sein. Und aus publizistischer, aus journalistischer Sicht können wir nicht eingreifen, wir können ja nicht in die Speichen der Weltpolitik fassen. Aber wir haben den Auftrag hier sicherzustellen, dass eben auch andere Auffassungen, andere Meinungen in der Öffentlichkeit zu diesem Thema gehört und geäußert werden. Bei der Weltwoche machen wir das natürlich Woche für Woche und auch in dieser Ausgabe haben wir einen Beitrag passend genau als Antithese zu diesem Artikel von Oskar Lafontaine, dem prominenten deutschen Politiker, dem Doyen der Linken. Und Oskar Lafontaine beschäftigt sich gerade mit der fatalen Dynamik dieser Feindbilder, wie eben Feindbilder, übersteigerte Feindzuschreibungen oder eben die Einbildung, dass uns Putin gewissermaßen den Krieg erklärt habe, uns, ja, wer ist hier uns, wer fühlt sich da angesprochen, dass diese Feindbildlogik, diese Feindbild Versessenheit, dass die eben eine kriegerische Dynamik entfalten kann, bis hin zu einem sehr realen Krieg, der aus dieser ganzen geistigen Aufrüstung dann herauskommen kann. Also hier ist der Journalismus gefordert und es ist interessant, wenn ich nach Deutschland blicke, dann sehe ich da viel zu wenig Widerspruch. Ich sehe da Einfalt auf breiter Flur, Meinungseinfalt auf breiter Flur, die großen Medien, die Leitmedien in Deutschland, aber auch viele der neuen Medienportale, der alternativen Medien, wie man sie nennt, die machen da einfach mit in dieser anti-russischen Kriegshysterie, die da auf allen Kanälen geschürt und verbreitet wird. Und man kann das ja machen, man kann ja diese Option durchaus gedanklich ausloten und sich die Frage stellen, ja, was bedeutet das, wenn jetzt Putin tatsächlich einen NATO-Staat angreifen wird, 2028, 2027, wie da einige Prognostiker zu wissen behaupten, was würde das für uns bedeuten, dass man darüber nachdenkt. Das ist ja nicht verboten, das ist sogar richtig, das ist ein Gebot der politischen Pflichterfüllung, auch der journalistischen, aber gefährlich wird es dann, wenn man diese mögliche Denkvariante zur einzigen erlaubten Möglichkeit der Wirklichkeitsbetrachtung erklärt. Und das ist die Gefahr, die sie da in Deutschland haben, dass man in Alternativen gar nicht mehr öffentlich zu denken wagt, weil dann diese ganze Empörungswelle, dieser Gutmenschen-Tsunami über einen hereinbricht. Ja, was sind denn Sie für ein himmeltrauriger Putin-Versteher? Was ist das für ein unglaublicher Unsinn, den Sie da von sich geben? Nein, ich glaube, gerade in diesen Momenten ist der Journalist gefordert, den Gottesdienst zu stören, die Anbetung der falschen Dogmen. Und das ist das, was wir natürlich bei der Weltwoche seit vielen, vielen Jahrzehnten immer wieder probieren, dass man da eben das andere Argument, die andere Sicht hineinbringt. Nicht eben, weil man die Wahrheit gepachtet hätte, weil man eine Standleitung hätte, jetzt konkret in das Gehirn des russischen Präsidenten. Um das geht es nicht. Nein, wir haben sicherzustellen, dass bei uns eine Diskussion stattfindet. Wir haben die Diskussion, die Debatte zu erzwingen. Denn Demokratie ist Debatte, ist Diskussion, ist Streit. Und wenn man das beseitigen will, wenn man Konsens nicht als Resultat einer Diskussion, sondern als Voraussetzung einer Nicht-Diskussion nimmt, dann sind sie nicht mehr in der Demokratie, dann arbeitet man bereits daran, eine alternativlose, eben gleichgeschaltete, gleichförmige, einfältige Nicht-Demokratie heraufzubeschwören. Also Sie sehen, ich habe einen ziemlich empathischen Begriff von Journalismus. Ich finde das wichtig, was wir hier machen. Nicht, weil ich glaube, dass wir die Welt verändern können damit, aber wir haben einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass eben Diskussionen stattfinden. Und Sie sehen es ja gerade in Deutschland, wie schnell das geht, dass man plötzlich dieses merkwürdige DDR 2.0-Feeling bekommt und den Eindruck, dass man eben gar nicht mehr frei reden kann. Und bereits die geringsten Hemmschwellen, die Beeinträchtigungen, diese treuenden, drohenden Verreisungen da des Meinungsklimas, die gilt es aufzuknacken, die gilt es immer wieder aufzuhämmern, während den Anfängen. Und wenn also eine NZZ heute Morgen schreibt, Putin hat uns längst den Krieg erklärt, dann erfordert dieser Spruch entschiedenen Widerspruch. Denn Putin hat uns, mir, der Schweiz, Deutschland, sicherlich nicht den Krieg erklärt. Dann nimmt man die Worte nicht ernst, dann nimmt man die Kriegserklärung nicht ernst, man nimmt auch den Krieg nicht ernst, wenn man zu solchen frivolen Schlagzeilen greift. Aber sie sind eben das Symptom dieser allgemeinen Kriegsversessenheit, dieser Kriegshysterie, die sich da in der öffentlichen Sphäre längst Raum gebrochen hat, beziehungsweise einen Monopolanspruch erhebt. Ganz wichtig, in Deutschland ist das also noch viel ausgeprägter der Fall als heute. Nach meiner Beurteilung sehen wir eine ganz andere Entwicklung. Ich glaube, wir stehen an dem Punkt, wo man eben mit den Russen diplomatisch auf der Grundlage auch der Berücksichtigung der russischen Sicherheitsinteressen eine diplomatische Lösung finden muss. Man muss probieren, mit den Russen ein umfassendes auch Abrüstungsabkommen zu finden, unter Berücksichtigung eben auch der Sicherheitsinteressen Russlands. Und wenn das scheitert, wenn man da wirklich alles ausgelotet hat, wenn man alles probiert hat, das diplomatisch beizulegen, auch unter Berücksichtigung der russischen Interessen, der legitimen russischen Interessen, wenn das gescheitert ist, dann kann man immer noch auf die zweite Schiene einer stärker militärisch oder eben kriegerischen Logik einsteigen. Das hat übrigens sehr interessant, ich habe in der Schweizer Ausgabe darauf hingewiesen, das hat Ian Fleming, der Erfinder der James-Bond-Figur, der Autor der James-Bond-Romane, der selber eine wichtige Position innehatte im Zweiten Weltkrieg im britischen Geheimdienst. So hat Fleming, der auch journalistisch tätig war, sehr prominent, vor Beginn des Zweiten, vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auch geraten, den Briten die internationale Lage zu stabilisieren in Europa. Er war weder ein Appeaser, ein Beschwichtiger, ein Kapitulationsbefürworter sozusagen gegenüber einem aggressiven Deutschland, aber er war eben auch nicht der reine Kriegstreiber, sondern hat versucht, hier einen dritten Weg zu gehen. Und das ist der ganz große Mangel heute in der Europäischen Union, vor allem auch in Deutschland, nach meiner Wahrnehmung, dass es eben keine Alternativen gibt, dass es eben nur einen Weg zu geben scheint, nur einen Kriegspfad, auf dem man sich jetzt mit immer extremerer Selbsthypnose, könnte man sagen, manövriert. Also da ist der Widerspruch wichtig. In der Weltwoche bringen wir beide Positionen. Ich werde auch in Zukunft natürlich auch diese Sichtweise hier abbilden, aber eben auch die andere, damit Sie die ganze Bandbreite der Debatte nachvollziehen können und selber für sich entscheiden, welche Argumente erscheinen Ihnen wichtiger. Aber noch viel wichtiger als diese Argumente ist das allgemeine Meinungsklima, ist die Gesprächsatmosphäre. Man muss als Journalist immer wieder die Fenster aufmachen. Eine Zeitung, das muss wie geistige Frischluft sein, das muss wie Champagner auch fürs Hirn sein, gelegentlich inspirierend. Aber vor allem ist das ein Öffnen der Fenster, das frische Luft einströmt und dass man durchatmen kann, frei diskutieren, frei reden, das ist der ganz entscheidende Punkt. Und daran mangelt es nicht nur jetzt da in der deutschen Publizistik, sondern auch in der schweizerischen, wie wir da gesehen haben. Innenpolitisch, glaube ich, haben Sie in Deutschland heute, so nach meiner Beurteilung, mehr Vielfalt, mehr Kritik, mehr Hinterfragung dessen, was die Obrigkeit macht. Ich habe gesehen, heute Morgen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat Rupert Scholz, ein regelmäßiger Weltwoche-Autor, einen Aufsatz geschrieben über die ganzen Wahlen zum Verfassungsgericht, dass es hier grundlegender Reformen bedürfe. Das sind gute Zeichen. Auch bei der Migrationspolitik ist der Gottesdienst zum Glück in Deutschland beendet. In der Außenpolitik allerdings, da marschieren nach wie vor alle in die gleiche Richtung. Auch die Jüngeren, die anderen Medienportale haben sich da in diese kriegslüsterne Pseudologik hineingestürzt, um da eben ja gutmenschlich auf der richtigen Seite zu stehen. Aber es gilt auch hier wieder zu unterstreichen, Gutmenschen sind das Gegenteil von guten Menschen. Ein Gutmensch ist kein guter Mensch. Ein Gutmensch will einfach gut scheinen. Der schwimmt, der inszeniert sich da auf den Schaumkronen des Zeitgeists, profiliert sich da sozusagen als Verbreiter irgendwelcher Werte. Vor allem aber geht es ihm ums eigene Ego, sich selber quasi im Lichte dieser Werte zu sonnen. Und das ist das Gegenteil eines guten Menschen. Denn ein guter Mensch, der tut Gutes, auch wenn er sich da Nachteile für seine Reputation, sein Ansehen, sein Image und seine Karriere einheimst, wenn er das in Kauf nehmen muss. Der Gutmensch, der will einfach gut dastehen, gut scheinen. Der gute Mensch will Gutes tun, auch wenn es mit persönlichen Nachteilen verbunden ist. Und wir haben zu viele Gutmenschen und zu wenig gute Menschen. Und auch da müssten die Medien viel kritischer sein. Dabei neigen sie selber zu diesem Gutmenschentum. In Deutschland übrigens noch interessant heute Morgen in den Nachrichten. Da wird jetzt also bereits von ziemlich markanten Steuererhöhungen gesprochen aufgrund der Schuldenpolitik des Kanzlers. Ich kann nur hoffen, dass dann, wenn die Politik dieser Regierung sich mit erhöhten Steuern in der Lebenswirklichkeit der Leute noch viel mehr zur Geltung bringt, im eigenen Portemonnaie, dass dann auch der Widerspruch gegen diese Außenpolitik an Druck zunimmt, beziehungsweise dass dieser Widerspruch dann überhaupt erst stattfindet. Nun aber zur Weltwoche Sommerausgabe zum 1. August mit diesem Coverbild Überleben in einer verrückten Welt. Eine Schwimmerin, die da in einem Becken zusammen mit einem Hai ein paar Runden absolviert. Ja, das ist die Lage sozusagen der Menschheit im Jahr 2025. Wir schwimmen aufgepasst, mit wem man da ins Wasser steigt. Und es könnte sich ja um einen Hai handeln. Überleben in einer verrückten Welt, große Meinungsvielfalt. Ich habe in der Schweizer Ausgabe ziemlich ausführlich darüber gesprochen, vielleicht aus internationaler Sicht ein paar Hinweise. Urs Gehriger, mein Kollege, hat Nur Bin Laden getroffen, die Nichte des Terroronkels Osama Bin Laden. Und die Nur Bin Laden ist tätig. Schnallen Sie sich an, bei Steve Bannon im War Room. Steve Bannon, der frühere Trump-Stratege, einer der vehementesten Verfechter der MAGA-Agenda und gelegentlicher Kritiker nach wie vor der US-Administration. Er arbeitet mit Nur Bin Laden zusammen und sie ist auch eine glühende Trump-Verehrerin. Sie sehen also auch in der Familie Bin Laden gehen die Meinungen weit auseinander. Ein Interview mit Milo Rau, dem linken, sehr engagierten schweizerischen Theaterregisseur, der auch in Deutschland, in Österreich Furore macht. Wir haben eine Hymne, das ist gewissermaßen der Leitartikel, eine Liebeserklärung des Schweizer Rockmusikers, des Produzenten und Schriftstellers Chris von Rohr an den Summer of Love von 1967. Ich glaube, in diesem Summer of War 2025 ist es wichtig, an den Summer of Love von 1967 zu erinnern. Sie sehen also, es gibt da ein paar Hippie-Nostalgiker in der Weltwoche-Redaktion. Ich würde mich auch gelegentlich dazu zählen, wobei ich jetzt meine Haare wieder etwas gestutzt habe, damit bei Ihnen nicht der Eindruck einer fortschreitenden Midlife-Crisis beim Chefredaktor entsteht. Martin Sonneborn, der schillernde EU-Abgeordnete, ist im großen Interview präsent. Das freut mich außerordentlich. Wir haben eben nicht, wir haben mit allen politischen Strömungen und allen Exponenten unterschiedlicher politischer Meinungen hier den Dialog. Das nur ein paar ganz wenige Akzente aus der Sommerausgabe. Lassen Sie sich darauf ein, wenn Sie die sehen an Ihrem Kiosk in der Nähe, bitte schauen Sie mal rein in dieses Blatt. Es hat so viele interessante Aspekte drin. Auch Aktualitäten sind natürlich da verarbeitet. Porträts, Interviews, Gespräche, eben eine Hymne auf die Vielfalt des Lebens, eine Hymne auf das Leben. Und jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Sie können das Cover übrigens auch käuflich erwerben. Die Edition Alberto Venzago, der Fotograf Alberto Venzago, einer der berühmtesten Schweizer Fotografen mit großer Karriere. Er ist auch Filmemacher. Und Sie können dieses Bild bestellen, limitiert 50 Exemplare, weltwoche.ch/edition, das sind dann also Originalfotografien, Kunstwerke, die Sie bei sich gerahmt an die Wand hängen können. Und da empfinden Sie dann alle entsprechenden Informationen. Bestellen Sie das unter weltwoche.ch/edition. Da sind dann auch die Preise und alles dabei, die Modalitäten. Würde uns freuen und sicherlich auch den Fotografen mit seiner sehr schönen Arbeit zum Thema Überleben in einer verrückten Welt. Dazu wollen auch wir einen Beitrag leisten. Ich verabschiede mich jetzt fürs Erste. Wir steigen in eine kurze Pause ein im Zusammenhang mit dem 1. August. Da gilt es, sich zu vergegenwärtigen, was die Schweiz ist, warum es in der Schweiz geht. Ich werde auch 1. August reden halten, wieder einmal. Ich habe das früher natürlich sehr intensiv gemacht, noch in meiner politischen Zeit, auch davor. Dann aus Rücksicht auch auf die Familie etwas weniger. Jetzt wieder ein Comeback als 1. August-Redner in der Schweiz. Und ich habe genügend Themen, auf die ich da eingehen kann. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle auch Ihnen für die zahlreichen Anregungen, für den Zuspruch, auch den Widerspruch, den wir brauchen. Und Ihnen allen wünsche ich weiterhin schöne Sommerferien oder eine schöne Sommerzeit, wo immer Sie sie verbringen können. Und selbst wenn es regnet, ist das ja auch eine gute Nachricht, nicht unbedingt für uns Menschen, weil wir dann drin bleiben, wobei man dann auch im Regen etwas unternehmen kann. Aber für die Pflanzen und für die Tiere ist doch das eine schöne, kühlende Nachricht, wenn da etwas Feuchtigkeit vom Himmel kommt. Meine Damen und Herren, ich verabschiede mich fürs Erste, melde mich zurück. Wann die Dailies dann wieder stattfinden, das werden wir sehen, auch aufgrund der Nachrichtenlage. So irgendwie Anfang August geht es dann schon wieder weiter, je nach Zeit und Lage. Wir werden Sie darüber auch informieren auf unserer Website. Bis dahin einen guten Sommer und ich freue mich aufs Wiedersehen. Bis bald.